Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Ian Dunson Stewart. Ian wird am 2. Januar 1938 in einem Slum in Glasgow in Schottland als Sohn der alleinerziehenden Mutter Margaret Stewart, besser bekannt als Peggy, geboren. Der Vater hat sie noch während der Schwangerschaft verlassen, weshalb sie nun das Geld erarbeiten muss. So nimmt Peggy einen Job als Kellnerin an, wodurch Ian für längere Zeit immer wieder alleine ist. Er wächst im harten Slumviertel der Gorbals auf. Peggy, welche sich keine Babysitterin leisten kann, ist überfordert. Sie will ihren Sohn in besseren Verhältnissen aufwachsen sehen. Als er 4 Monate alt ist, übergibt sie den jungen Ian an die nahegelegene Familie Sloan, die ihn in ihre eigene Familie adoptierte und ihn wie einen der eigenen Kinder großzieht. Peggy besucht ihn dort regelmäßig, ohne ihn wissen zu lassen, dass sie seine Mutter ist, und redet auch nie ein Wort über seinen leiblichen Vater. Ian ist trotz der besten Bemühungen seiner Adoptiveltern ein einsames, schwieriges Kind, das zu Wutanfällen neigt und sich nur langsam in seine Altersgenossen integrieren kann. Ian ist sehr schlau und zeigt großes Interesse an der Literatur. Im Alter von 10 Jahren wechselt er auf eine Schule für Hochbegabte, fällt dort jedoch wegen seines mangelhaften Verhaltens auf. Er hat eine Faszination für die Nazis und die Schriften Nietzsches entwickelt. Er bittet andere Jungen oft um Souvenirs, die ihre Väter aus dem Krieg mitgebracht hatten. Und bei harten Kriegsspielen besteht Ian darauf, der Deutsche zu sein. Zu dieser Zeit, schon am Anfang seiner Pubertät, wird er auch für seine perversen und sadistischen Tendenzen bekannt. Darunter das Mobbing kleinerer Kinder und die Folter von Tieren auf verschiedene groteske Arten. Mit 15 Jahren bricht Ian die Schule ab, versucht sich anschließend in mehreren Jobs, beginnt dann aber seine Karriere in der Kleinkriminalität und im Bereich Einbruchdiebstahl. In den ersten beiden Fällen erhielt er eine Bewährungsstrafe, doch beim 3. Mal gilt er als unverbesserlich und das Gericht befiehlt ihm, Glasgow zu verlassen und bei seiner Mutter zu leben. Sie war inzwischen nach Manchester gezogen und hatte einen irischen Gastarbeiter namens Patrick Brady geheiratet. Um eine Haft zu umgehen, zieht Ian im Alter von 16 Jahren zu seiner Mutter nach Manchester. Er versucht, das Zugehörigkeitsgefühl zu seiner neuen Familie zu stärken, indem er den Nachnamen seines Stiefvaters Brady annimmt, aber sein anhaltendes Interesse am Dritten Reich sowie an den Schriften des Marquis de Sade und anderer sadistischer Autoren begeistert ihn wirklich. Außerdem sammelt er eifrig Bücher über Folter und Sadomasochismus, sowie andere Paraphilen im Zusammenhang mit Herrschaft und Knechtschaft. Schon nach kurzer Zeit wandte er sich wieder der Kriminalität zu. Nachdem er einem LKW-Fahrer geholfen hatte, von einem Gemüsemarkt Früchte zu stehlen, wird Ian 1955 zu einer 2-jährigen Haftstrafe verurteilt. Er landet im Alter von 17 Jahren im Strangeways-Gefängnis. Erst im November des Jahres 1957 wird der 19-jährige Ian entlassen. Nach der Haft ist er für kurze Zeit in verschiedenen handwerklichen Berufen tätig. Arbeitet beispielsweise als Hilfsarbeiter für die Brauerei Boddington, dann als Buchhalter für eine kleine Chemiefabrik, bevor er auch einige Monate später arbeitslos bleibt. Und er bleibt ein Einzelgänger. Dann nimmt er im Februar 1959 eine Stelle als Lagerverwalter bei der Firma Milliard in Manchester an. 2 Jahre später lernt der 23-jährige Ian die Neuangestellte Mira Hindley kennen. Sie arbeitet dort nun seit Januar als Stenotypistin. Mira ist leider ein von Gewalt geprägtes junges Mädchen, welches am 23. Juli 1942 in Crumsall geboren wurde und in Gorton, einem Arbeiterviertel, aufwuchs. Ihre Eltern Nellie und Bob Hindley, letzterer ein Alkoholiker, schlugen sie als kleines Kind regelmäßig und erzogen sie streng katholisch. Ihr Vater, der als Soldat in der Armee diente, kam nach Hause, als sie 3 Jahre alt war, und verlangte, dass Mira so hart sein soll wie er, brachte ihr sogar das Kämpfen bei. Außerdem bestand er darauf, dass sie für sich selbst aufsteht. Nachdem im Alter von 4 Jahren ihre Schwester Maureen geboren wurde, lebte Mira bei ihrer Großmutter in der Nähe der Eltern und ihre Lebenssituation verschlechterte sich weiter. Mit 8 Jahren wurde sie stark von einem Jungen verletzt. Als sie weinend zu ihrem Vater kam, drohte er ihr, sie zu bestrafen, wenn sie sich nicht räche. Sie fand den Jungen und schlug ihn mit einer Reihe von Schlägen nieder. Mira ist in ihrer Jugend ein beliebtes, aber unauffälliges Mädchen, welches als Babysitterin bekannt war. Am Abend besuchte sie immer den Katholischunterricht und liebt es zu lesen. Ihren Freunden fällt jedoch auf, dass sie empathielos wirkt. Eine Verletzung eines Freundes oder so etwas würde sie nicht aus der Fassung bringen. Im Alter von 15 Jahren pflegte sie die Freundschaft zu dem jungen Michael, welcher traurigerweise beim Schwimmen ertrank. Sie war am Boden zerstört, jedoch faszinierte sie den Anblick der Leiche. Sie hatte ein Angebot, an diesem Tag mit ihm schwimmen zu gehen, abgelehnt und dachte, sie hätte ihn retten können, wenn sie sich ihm angeschlossen hätte. Wenig später brach sie die Schule ab und bekam eine Anstellung als Hilfskauffrau bei einem Elektrotechnikunternehmen. Als sie 17 war, verlobte sie sich kurzzeitig mit einem einheimischen Jungen namens Ronnie Sinclair, brach die Verlobung jedoch ab, weil ihr die Idee eines Ehelebens noch nicht zusagt. Mira, welche die Härte im Leben gewohnt war, fühlt sich direkt von Ian angezogen und entwickelt starke Gefühle für ihn. Doch Ian zeigt Desinteresse und gibt ihr erst nach einem knappen Jahr die Chance auf ein besseres Kennenlernen. Er lädt sie schließlich bei der Weihnachtsfeier auf der Arbeit ein, um mit ihm auszugehen. Schon beim ersten Date schaut er sich mit Mira den Film Die Nürnberger Prozesse an und versucht sie zu überzeugen, Werke von Adolf Hitler und Dessart zu lesen. Das macht sie. Sie akzeptiert seine politischen Ansichten, ist Hals über Kopf verliebt. Die einst eher zurückhaltende Mira geht nun nicht mehr zur Kirche. Sie stylt sich nun für Ian auf, um ihm zu gefallen und posiert sogar für pornografische Bilder für ihn. Sie werden schnell zu einem Liebespaar. Ian gefällt es, die Kontrolle über Mira zu haben. Einmal, da stellt er ihr Vertrauen auf die Probe, indem er vorgibt, einen Raubüberfall zu planen. Ian ist sehr zufrieden, als sie ohne zu fragen alle notwendigen Schritte unternimmt, um an dem Plan helfen zu können. Ian erkennt, er hatte jemand gefunden, der ihm helfen würde, seine perversen Vorstellungen von Schmerz und Vergnügen in die Realität umzusetzen. So geht es nicht lange und Ian zieht im Juni 1963 zu Mira in das Haus ihrer Großmutter in der Bannock Street. In der Freizeit ist das Paar Stammgast in der Bibliothek und leiht sich Bücher über Philosophie, Kriminalität und Folter aus. Außerdem interessieren sie sich für Fotografie. Ian besitzt eine Kamera, die Box Brownie, mit welcher er Mira und ihr neu gekauftes Welpen fotografiert. Und die beiden machen die erwähnten pornografischen Bilder. Das Paar geht gerne in die Natur, genau genommen zum Saddlewolf Moor, um dort zu picknicken. Mira freundet sich mit George Clitheroe an, das Oberhaupt eines Schießvereins, und besucht mehrmals zwei örtliche Schießstände. George, obwohl von ihrem Interesse verwirrt, arrangiert für sie ein 22er Gewehr von einem Waffenhändler in Manchester zu kaufen. Sie bittet auch darum, einem Club beizutreten. Aber sie ist ein schlechter Schütze und angeblich oft schlecht gelaunt, also sagt George ihr, dass sie ungeeignet sei. Es gelingt ihr jedoch, zwei Pistolen, eine Webley 45 und eine Smith Amp, Weston 38 von anderen Mitgliedern des Clubs zu kaufen. Sie hat diese für geplante Raubüberfälle gekauft, jedoch scheitern diese Pläne immer. Ian plant nun Furchtbares. In der Nacht des 12. Juli 1963 wird die 16-jährige Pauline Reed ihr erstes Opfer. Mira erkennt das Mädchen auf dem Weg zu einem örtlichen Tanz als eine Freundin ihrer jüngeren Schwester Maureen. Nachdem Mira sie fragte, ob es ihr etwas ausmachen würde, bei der Suche nach einem teuren Handschuh zu helfen, den sie im Saddlewolf Moor verloren hatte, stimmte Pauline zu und steigt in Miras Auto. Dann fahren sie zum Saddlewolf Moor, während Ian auf seinem Motorrad hinterherfährt. Als sie die Suche nach dem angeblich verlorenen Handschuh beginnen, wird Pauline von hinten angegriffen, vergewaltigt, geschlagen und anschließend erstochen. Ihre Leiche begraben sie vor Ort. Trotz einer massiven Suche nach der jungen Pauline gibt es keine Spur zu Ian und Mira, noch zu dem Saddlewolf Moor, und die Leiche von Pauline Reed wird nicht gefunden. Ein Verdächtiger der Polizei ist niemand anderes als der 15-jährige David Smith, der Freund von Miras Schwester Maureen. David ist ein gewalttätiger Junge, welchem sie natürlich aber nichts zuschieben können. Es gibt keine klaren Hinweise, dass er es war. Er war es ja auch nicht, aber dass ein Paar gemeinsam solch eine Tat ausführen, davon ist zu dieser Zeit kein Polizist ausgegangen. Mit dem Mord davongekommen zu sein, verstärkt das Verlangen von Ian noch mehr. Und knapp ein halbes Jahr später sucht das Paar nach einem neuen Opfer. Am 23. November lockt Mira den 12-jährigen John Calibre von einem Marktplatz in Ashton-Underlyne in ihr Auto und unter dem Vorwand Kisten zu tragen und fährt mit ihm nach Saddlewolf Moor. Ian wartet dort auf sie. Während Mira im Auto wartet, versucht Ian, den Jungen mit einem Messer zu erstechen, aber die Waffe war zu stumpf. So verlor er schnell die Beherrschung und erwürgt John mit einer Schnur, bevor er seinen Körper in einem flachen Grab begräbt. Der junge John wird vermisst. Es wird eine riesige Durchsuchung durchgeführt.
bei der über 700 Aussagen aufgenommen und 500 Vermisstenanzeigen auf Plakate gedruckt werden. 8 Tage nachdem er nicht nach Hause gekehrt war, durchsuchen knapp 2000 freiwillige Brachflächen und verfallene Gebäude. Doch von John keine Spur. Schon 4 Monate später, am 16. Juni 1964, sind sie wieder auf der Suche. Ihr drittes Opfer ist ein 12-jähriger Junge namens Keith Bennett, den Mira in einer Straße in Colton lockt. Kate war auf dem Weg zu seiner Großmutter und befindet sich nun im Auto Richtung Saddlewolf Moor. Dort hat Ian ihn in eine Schlucht neben einem Bach gebracht, dann vergewaltigt, bevor er ihn mit einem Stück Schnur erwürgte und zuletzt begräbt. Sein Verschwinden wird erst am nächsten Tag bemerkt, doch eine umfangreiche Polizeidurchsuchung ergibt keine Hinweise. Maureen, Miras Schwester, ist schwanger von ihrem Freund David und die beiden beschließen am 15. August zu heiraten. Doch es ist keine glückliche Familienfeier, wie man sich das vorstellt. Keiner von Maureens Verwandten nimmt daran teil. Auch Mira ist nicht einverstanden und ihre Mutter ist zu verlegen, dagegen zu sprechen, da Maureen nun im 7. Monat schwanger ist. Der Grund? David hat mehrere strafrechtliche Verurteilungen, darunter Körperverletzung und Wohnungseinbruch, von denen die erste vorsätzlich im Alter von 11 Jahren war. So bekommt das schon ziemlich heruntergekommene enge Haus noch einen Zuwachs dazu. So ziehen Ian und Mira gemeinsam mit ihrer Großmutter auf die 16 Wardle Brook Avenue in Manchester. Ein paar Monate vergehen und das Jahr neigt sich dem Ende zu, als sie am Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertags 1964 wieder unterwegs sind. Mira und Ian sind auf der Suche nach einem Opfer. Am örtlichen Rummelplatz in Ancoats treffen die beiden die 10-jährige Leslie Ann Downey. Als sich herausstellte, dass sie allein ist, gehen sie auf sie zu und lassen absichtlich einige der Einkäufe, die sich bei sich tragen, fallen. Dann bitten sie das Mädchen um Hilfe, einige der Tüten zu ihrem Auto und dann zu ihnen nach Hause zu tragen. Die junge hilfsbereite Leslie wird anschließend im Haus der beiden entkleidet, geknebelt und gezwungen, für Fotos zu posieren, bevor Ian sie vergewaltigt und mit einem Stück Schnur tödlich erdrosselt. Am nächsten Morgen fahren Ian und Mira Leslies Leiche zum Saddlewolf Moor, wo sie in einem flachen Grab begraben wird. Ein großer von Freiwilligen unterstützter Polizeieinsatz gibt leider keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Ein paar Monate später, an Miras 23. Geburtstag im Juli 1965, ziehen die Schwestern Maureen und ihr Mann David nach Underwolf Court, einem Wohnblock unweit der Wattlebrook Avenue entfernt. Die beiden beginnen sich regelmäßiger zu sehen. Wenig später, am 6. Oktober 1965, fordert das Paar sein 5. und letztes Opfer, den 17-jährigen Edward Evans. Ian trifft den 17-jährigen Ingenieurslehrling Edward am Hauptbahnhof von Manchester und lädt ihn in sein Haus in Hattersley ein. In der Küche attackiert Ian Edward und schlägt ihm mit einer Axt 14 Mal auf den Kopf. Am darauffolgenden Tag, am 7. Oktober, erreicht die Polizei von Manchester einen Notruf. Ein gewisser David Smith berichtet, dass er gerade Zeuge eines Mords gewesen sei. Ian Brady hätte mehrfach mit einer Axt auf den Kopf eines Jungen eingeschlagen. David ist der 17-jährige Schwager von Mira. Er war zunächst von Ians unorthodoxer und gewalttätiger Politik fasziniert. Sie unterhielten sich ständig über Gewalt. Dies änderte sich jedoch, als er am Abend des 6. Oktober bei dem Paar zu Hause ankam und Zeuge wurde, wie Ian den wehrlosen Edward tötete. Nachdem Edward schließlich mit einem Stück Elektrokabel erdrosselt worden war, machten Ian und Mira Witze über das Durcheinander und erzählten David auch von anderen Opfern, die in den Mooren begraben sind. David verbarg seine Entsetzen aus Angst vor einem ähnlichen Schicksal und half ihnen bei Aufräumarbeiten, bevor er nach Hause zurückkehrte, um es direkt seiner Frau zu erzählen und die Polizei zu alarmieren. Maureen sagte ihm auch, er müsse die Polizei rufen. 3 Stunden später machte sich das Paar vorsichtig auf den Weg zu einer öffentlichen Telefonzelle in der Straße unterhalb ihrer Wohnung. Am frühen Morgen des 7. Oktober also, kurz nach Davids Erläuterung auf dem Revier, trifft Ermittler Bob Talbot von der Cheshire Police in Begleitung eines Detective Sergeant an der Hintertür von 16 Wattlebrook Avenue ein. Dabei trägt er einen geliehenen Bäcker-Overall, der seine Uniform bedeckt. Als Mira die Tür öffnet, sagte er, dass er mit einem Freund sprechen wollte. Als sie leugnete, einen Ehemann zu haben oder überhaupt ein Mann im Haus ist, identifiziert sich Talbot und gibt sich als Polizist zu erkennen. Mira führt ihn daraufhin ins Wohnzimmer, wo Ian gegenwärtig sitzt und eine Nachricht an seinen Arbeitgeber verfasst, dass er wegen seiner Knöchelverletzung nicht zur Arbeit kommen kann. Ermittler Talbot erklärt, er untersuche eine Gewalttat mit Waffen, die Berichten zufolge am Vorabend stattgefunden habe. Ian jedoch bestreitet jegliche Gewalt und erlaubt der Polizei, sich im Haus umzusehen. Als sie den Raum im Obergeschoss erreichten, in dem Edwards Leiche aufbewahrt wurde, stellt die Polizei fest, dass die Tür verschlossen ist und fragt Ian nach dem Schlüssel. Nachdem Mira behauptet, der Schlüssel sei bei der Arbeit, bietet ihr die Polizistin an, sie dorthin zu bringen, um ihn zu holen. Dann fordert Ian Mira auf, den Schlüssel abzugeben. Als die Ermittler das Arbeitszimmer des Paares stürmen, ragt der Fuß ihres letzten Opfers Edward aus dem Wäschekorb. Daraufhin teilt die Polizei Ian im Wohnzimmer mit, dass sie eine gefesselte Leiche entdeckt hätten und dass er wegen Mordverdachts festgenommen werde. Ian verzieht keine Miene. Als er sich anzieht, sagt er, Eddie und ich hatten einen Streit und die Situation geriet außer Kontrolle. Mira blickt apathisch ins Leere und bestreitet etwas mit dem Mord zu tun zu haben und bleibt erst einmal frei. Aber sie verlangt mit ihm in Begleitung ihres Hundes Puppet zur Polizeistation zu gehen. Die Polizei stimmt zu. Sie wird zu den Ereignissen im Zusammenhang mit Edwards Tod befragt, weigert sich jedoch außer der Behauptung, es sei ein Unfall gewesen, eine Aussage zu machen. Sie blieb bis 4 Tage später in Freiheit, als die Polizei in ihrem Auto ein Dokument findet, in dem detailliert beschrieben wurde, wie sie und Ian den Mord geplant hatten. Während den Durchsuchungen des Hauses der beiden in der Wattlebrook Avenue finden die Ermittler ein altes Schulheft, in das der Name John Calibri gekritzelt ist. Zudem finden sie Fotobeweise und Tonaufnahmen in einer Gesamtlänge von 16 Minuten, die mehrere Kinder dabei zeigen, wie sie verzweifelt nach ihren Eltern schreien und um Gnade flehen. Viele davon sind im Saddlewolf Moor aufgenommen worden. 150 Beamte werden eingezogen, um das Moor zu durchsuchen und nach Orten zu suchen, die mit den Fotos übereinstimmen. Mit Erfolg. Am 10. Oktober 1965 finden sie die nackte Leiche von Leslie Ann Downey. 11 Tage später folgt die stark verweste Leiche von John Calibri, welchen sie anhand seiner Kleidung identifizieren. Während das Saddlewolf Moor weiterhin durchkämmt wird, beginnt der Prozess des Jahres. Ian und Mira, die bereits wegen Mordes an Evans festgehalten wurden, erscheinen vor dem Hyde Magistrates Gericht und werden wegen Mordes an Leslie Ann Downey angeklagt. Jeder wird einzeln vorm Gericht vorgeführt und für eine weitere Woche in Untersuchungshaft genommen. Am 28. Oktober tauchen sie 2 Minuten lang auf und werden dann erneut in Untersuchungshaft genommen. Trotz der Entdeckung der beiden Leichen hat die Polizei nur Indizienbeweise gegen das Paar. Glücklicherweise führt eine gründliche Durchsuchung ihrer Wohnung zur Entdeckung eines Gepäcktickets, das wiederum zu einem Schließfach am Hauptbahnhof von Manchester führt. Dort finden die Polizei sadistische Gadgets und Pornografie, darunter Fotos von Leslie Ann, gefesselt und geknebelt, in Ians Schlafzimmer. Außerdem finden sie eine Tonbandaufnahme, auf der das kleine Mädchen weint und um ihr Leben bettelt, sowie die Stimmen von Ian und Mira. Ihre Mutter, Ann Downey, musste die Stimme auf dem Tonband als die ihrer Tochter identifizieren. Als ihm die Beweise für die Tonbandaufnahme vorgelegt wurden, gibt Ian zu, Leslie Ann Downey fotografiert zu haben, besteht jedoch darauf, dass sie von 2 Männern zu Ward Braggle Avenue gebracht worden sei, welche sie anschließend lebend wieder weggebracht hätten. Der Hund Puppet wird von den Polizisten aufgenommen, nachdem er auf vielen der Videoaufnahmen als Welpen zu sehen ist, um zu überprüfen, wie alt er ist für den genauen Zeitpunkt der Aufnahmen. Die Untersuchung beinhaltet eine Analyse der Zähne des Hundes, was eine Vollnarkose erforderte, von der sich Puppet nicht erholt, da er an einer nicht diagnostizierten Nierenerkrankung litt. Die Beweise, die Ian und Mira mit dem Mord an John Calibri in Verbindung bringen, sind nicht zu überzeugen, erwiesen sich jedoch als ausreichend, um sie anzuklagen, mit dem Ergebnis, dass sie wegen der Morde an Edwards Evans, Leslie Ann Downey und John Calibri angeklagt werden. Obwohl sich die Beweise gegen sie häufen, bestreiten sie die Morde und versuchen erneut, David Smith zu belasten. Sie behaupten, dass Leslie Ann ihr Zuhause unversehrt verlassen hätte und dass David sie später ermordet haben musste. Trotz umfassender Durchsuchungen konnten die Leichen der beiden anderen Opfer nicht gefunden werden und es wurde keine Anklage erhoben. Noch immer suchen sie nach Leichen, jedoch wird die Suche angesichts des Wintereinbruchs im November abgebrochen. Bei der Anhörung am 6. Dezember 1965 wird Ian der Morde an Edward Evans, John Calibri und Leslie Ann Downey und Mira der Morde an Edward Evans und Leslie Ann Downey sowie der Beihilfe des Mordes an John Calibri angeklagt. Das Verfahren wird im Dezember über einen Zeitraum von 11 Tagen von 3 Richtern in Hyde fortgesetzt, an dessen Ende die beiden vor dem Chester Assizes vor Gericht gestellt werden. Der 14-tägige Prozess vor dem Richter Fenton Atkinson beginnt am 19. April 1966. David Smith ist der Hauptzeuge der Anklage. Im Prozess wird nur ein Tonband abgespielt. Auf die Frage des Richters, ob Ian der Ansicht sei, dass die Fotos der Opfer schrecklich seien, antwortet der 27-Jährige emotionslos, nicht unbedingt. Stattdessen erklärt er, dass er sich durch die Grausamkeit seiner Morde von allen anderen Gewaltverbrechern abheben wollte. Ian und Mira werden am 27. April 1966 vor dem Chester Assizes vor Gericht gestellt, wo sie sich in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädieren. Das Medieninteresse ist extrem groß und die Tatsache, dass das Paar keinerlei Reue zeigt, verstärkt die öffentliche Abscheu noch mehr. Am 6. Mai 1966 wird Ian der Morde an Leslie Ann Downey, John Calibre und Edward Evans für schuldig befunden, während Mira nur der Morde an Leslie Ann Downey und Edward Evans sowie die Vertuschung des Mordes von John Calibre verurteilt. Sie werden beide zu lebenslanger Haft verurteilt, mit einer empfohlenen Mindeststrafe von 30 Jahren. Der Prozessrichter spricht von seinen Zweifeln, dass Ian sich jemals bessern könnte, beschreibt ihn als unfassbar böse und gibt ihm praktisch kaum Hoffnung auf eine eventuelle Freilassung. Viele haben sich in ihrem Fall für die Wiedereinführung der Todesstrafe eingesetzt, die nur 4 Wochen zuvor abgeschafft worden war. Mira versucht alles daran zu setzen, ihren Ruf nach dem Urteilsspruch wieder reinzuwaschen und stellt Ian als das Monster dar, der sie selbst jahrelang geschlagen, vergewaltigt und bedroht hätte. In ihrem 30.000-Wörter-Plädoyer für Bewährung schreibt sie wie folgt: Innerhalb von Monaten hatte er mich davon überzeugt, dass es überhaupt keinen Gott gab. Er hätte mir sagen können, dass die Erde flach ist, der Mond aus grünem Käse besteht und die Sonne im Westen aufgeht. Ich hätte es ihm geglaubt. So war seine Überzeugungskraft. Im Widerspruch dazu stehen jedoch all die Liebesbriefe, die sie ihm fortan im Gefängnis regelmäßig zukommen lässt. Auch er stellt daraufhin klar, dass sie beide als Gemeinschaft gehandelt hätten. Keinem wäre eine größere Schuld zuzuschreiben als dem anderen. Miras Bemühungen, aus der Haft entlassen zu werden, scheitern, sowie auch die Hoffnung von Ian, irgendwann freizukommen, schwindet, nachdem der oberste Richter Lord Lane 1982 verkündet, dass er Ian niemals freilassen würde. Ian verbringt seit dem Urteilsspruch 1966 die nächsten 19 Jahre in einem regulären Gefängnis. Hier freundet er sich mit dem Seriengiftmörder und ebenfalls Nazi-Anhänger Graham Frederick Young an, bevor Ian 1985 für psychisch gestört erklärt und in die forensische Psychiatrie des Ashworth Hospital eingewiesen wird. 2 Jahre später, 1987, fast nach 20 Jahren, entdeckt ein Polizist im Saddlewood Moor eine weitere Kinderleiche. Mira bietet sich an, bei der Suche weiterer Leichen zu helfen, doch ihre Hilfe nützt nichts. Dann gesteht aber Ian gegenüber Fred Harrison, einem Journalisten, der für The Sunday People arbeitet, dass er auch für die Morde an Pauline Reed und Keith Bennett verantwortlich gewesen sei. Die Polizei hatte schon vermutet, dass er dahinter steckt, da die beiden Kinder in der gleichen Gegend wie Ian und Mira lebten und etwa zu dieser Zeit verschwunden sind. Wenige Jahre später, 1990, teilt der Innenminister David Weddington Ian mit, dass sowohl er als auch Mira niemals freigelassen werden sollten. Mira legte mehrere Berufungen gegen ihre lebenslange Haftstrafe ein und behauptete, sie sei eine geläuterte Frau und keine Gefahr mehr für die Gesellschaft, wird jedoch nie freigelassen. Ian Brady trat im Oktober 1999 im Hochsicherheitskrankenhaus Ashworth Hospital in einen Hungerstreik und forderte das gesetzliche Recht, sich verhungern zu lassen, anstatt den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Diese Forderung wurde im März 2000 vom obersten Gerichtshof abgelehnt, der dem Krankenhaus das Recht bestätigte, ihn Zwang zu ernähren. Im Jahr 2001 veröffentlicht Ian ein Buch mit dem Titel The Gates of Chains, das vom amerikanischen Untergrundverlag Farrell House herausgegeben wurde. Das Buch, seine Analyse von Serienmorden und bestimmten Serienmördern, löst in Großbritannien riesige Empörung aus. Es heißt, er hätte $12.000 damit eingenommen. Das Jahr darauf, 2002, verstirbt Mira Hindley an einer Lungenentzündung. Nach all den Jahren ist der Hass auf sie noch immer so groß, dass ihr Sarg wegen möglicher Leichenschändung bewacht werden muss. Kurz vor ihrem Tod enthüllte Mira erneut schreckliche Details aus ihrer Beziehung zu Ian Brady und hoffte auf endliche Entlassung. Sie beschuldigte ihn, sie betäubt, vergewaltigt und geschlagen zu haben. Ian soll sie mit einem Messer bedroht und sie ständig in Angst versetzt haben. Schon zum ersten Mord an Pauline Reed im Juli 1963 soll er sie gezwungen haben. Ian reagierte mit einem Brief und schrieb, dass sie als Paar eine vereinte Kraft und nicht zwei widersprüchliche Wesen gewesen seien. Und dass Mira äußerte, die Morde wären ein Ritual, das die beiden immer stärker miteinander verbinden würde. Er habe seine Geliebte im Prozess gedeckt und nur darum den Großteil der Schuld auf sich genommen. Dass er sie misshandelt haben soll, weist er zurück. In einem Brief an eine Freundin aus Kindertagen erwähnte sie einen Vorfall, bei dem sie von Ian unter Drogen gesetzt worden war, schrieb aber auch über ihre Besessenheit mit ihm. Einige Monate später bat sie die Freundin, den Brief zu vernichten. Im Februar 2006 schickt Ian der Mutter des Opfers Kate Bennett einen Brief. In dem Brief beschwert er sich über seine Behandlung im Hochsicherheitskrankenhaus. Er werde aus politischen Gründen durch Zwangsernährung am Leben gehalten. Ian behauptet auch, er könne die Polizei bis auf 20 Meter an die Stelle bringen, an der Kate Bennett begraben liegt. Die Behörden hätten dies aber nicht zugelassen. Die Mitarbeiter des Krankenhauses gehen davon aus, dass Ian den Brief über Dritte versenden konnte. Die Suche nach dem Leichnam des Opfers Kate Bennett bleibt bis heute erfolglos. Im Juni 2013 findet eine Anhörung von Ian vor einem Mental Health Review Tribunal statt, die dazu beitragen soll, eine Entscheidung über seine weitere Unterbringung in der Psychiatrie zu treffen. Ursprünglich hätte die Anhörung bereits 2012 stattfinden sollen, jedoch geht es Ian gesundheitlich nicht gut. Sachverständige und Krankenhauspersonal berichten von psychotischen Episoden mit paranoiden Wahnvorstellungen und bestätigen, dass er damit noch immer unter der ursprünglichen diagnostizierten Schizophrenie leide, auch wenn er seine Krankheit besser beherrschen könne. Ians Anwälte selbst gestanden ein, dass ihr Mandant unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, aber sie bestehen darauf, dass er nicht psychisch krank sei. Er selbst behauptet, er habe die Psychosen nur vorgespielt. Ian strebt an, in ein Gefängnis in Schottland verlegt zu werden, da er dort geboren und aufgewachsen ist. Hintergrund des Wunsches ist aber auch, dass in Schottland keine Zwangsernährung von Gefangenen stattfindet. Das Mental Health Review Tribunal kommt jedoch zu der Entscheidung, dass Ian zum Wohl seiner eigenen Gesundheit und Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen noch immer ärztliche Behandlung benötigt, weil er an einer psychischen Krankheit leidet. Sein Bitten, in ein schottisches Gefängnis überstellt zu werden, bleibt ungehört. Seine weitere Unterbringung im Aswath Hospital wird bestätigt. Ian Brady stirbt am 15. Mai 2017 an Herzversagen im Aswath Hospital in McGull. Seine Anwälte erklärten wenige Wochen vor dem Tod ihres 79-jährigen Mandanten, dass er schwer krank ist und seit Jahren bettlägerig. Da er an einem Lungenemphysem leide, erhalte er ständig Sauerstoff und werde viermal täglich mit einem Inhalator behandelt. Als Todesursache wird Herzversagen und die Lungenkrankheit festgestellt. Der Fall der Moormörder wird in England als Ende der Unschuld bezeichnet. Nach Meinung der Kriminologen hat kein Verbrechen die britische Seele nachhaltiger attackiert als die Taten des Killer-Duos. Dies war die Geschichte von Ian Brady und Mira Hindley. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. In London vollbrachte der erst vierjährige Roman eine große Heldentat. Anfang des Jahres 2023, nachdem er seine Mutter bewusstlos auf dem Fußboden vorfand, entschied er, den Notruf zu alarmieren. Erstaunlicherweise presste er zunächst den Finger seiner Mutter auf den Homebutton ihres iPhones, um es zu entsperren. Danach wählte er mit Hilfe der Sprachsteuerung Siri den Notruf 999. Dadurch, dass der Kleine die genaue Adresse seines Wohnsitzes nennen konnte, waren die Rettungskräfte innerhalb von 13 Minuten da und konnten die Frau reanimieren. Neben der Mutter und Roman waren auch sein Zwillingsbruder sowie sein jüngerer Bruder im Haus. Ein sehr kleiner Junge und moderne Technik konnten der Mutter das Leben retten. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.